Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seis.
Doppelpunkt.
Wenn wir Menschen auf die Welt kommen, dann kommen wir unsere Seele von sogenannten Schöpfungswesen über. Und die geben wir dann auch wieder ab, die Seele, an die Schöpfungswesen, wenn wir die Welt wieder verlassen. Das ist nur eine Art ein befristetes Geschenk. So einmal heisst es in der Schöpfungsgeschichte der Aborigines, der australischen Ureinwohner. Und die ist mit rund 60'000 Jahren eine der ältesten und von der geheimnisvollsten Schöpfungsgeschichte überhaupt. Bäume, Felsen, Wasserlöcher und auch Tiere, sie all gelten bei den Aborigines als mythische Wesen. Es ist tatsächlich ein besonderer Blick auf die Welt, den die Aborigines haben und den wir ihnen in dieser Stunde möchten näher bringen. Für sie ist der australische Kontinent von einem Netz von Traumpfad durchzogen. Dreamtime. Traumzeiten, so nennen die weissen Australier die Schöpfungsmythen von ihren Ureinwohnern. Ein interessanter Begriff, wo aber der Kern nicht ganz tüpft. Der Peter Jäcki nimmt sie mit auf die mysteriösen Traumpfad der Aborigines.
In der Dreamtime sind die mythischen Vorfahren oder man sagt auch Schöpfungswesen durch Selbstschöpfung aus der Erde gekommen und indem diese Schöpfungswesen über das Land gewandert sind und gewisse Taten vollzogen haben, haben sie das Land geordnet und kreiert, geschaffen.
Die Ethnologin Kira Ekbal-Assar vom Institut für Wissensmedien in Tübingen und Verfasserin von Studien zu Aborigines-Themen.
Für Aborigines ist die Urzeit noch immer präsent. Sie sind Teil der Regenbogenschlange. Die Regenbogenschlange ist die Schöpferin des Lebens.
Der Christian Kaufmann, Ethnologe und Ex-Konservator vom Museum der Kulturen zu Basel.
Wir könnten sagen, es gibt eine mythische Landschaft, die über der realen Landschaft liegt.
Ingrid Hermann, Kuratorin von der Ozeania-Abteilung im Lindenmuseum in Stuttgart. Sie hat Bücher über die Aborigines geschrieben. Es gibt sie gar nicht, Dreamtime, Traumzeit von den australischen Ureinwohner. Zumindest nicht, was der Name angeht.
Es ist ein Übersetzungsfehler,
sagt der Basler Ethnologe Christian Kaufmann. Etwa 1880 arbeitet Alice Springs im Herzen von Australien der Hobbyforscher und Telegrafist Frank Gillen. Er kann sogar die Sprache der Ureinwohner, die dort leben, von den Aranda.
Sie haben ihm von ihren schöpfungszeitlichen Vorstellungen erzählt und er hat dann verstanden, dass dieses Sehen des Schöpfungsgeschehens eigentlich dem entspricht, was wir mit «to dream» träumen umschreiben.
In den lokalen Aborigines-Sprachen redet man von «Girkurba», «Alceringa» oder «Palaneri». Tatsache ist aber, so die Ethnologin Kira Ekbal-Assar,
man kann dieses Wort nicht übersetzen, weil es in unserer Kultur nichts Vergleichbares gibt.
Die meisten Schöpfungsmythen der Menschheit beschreiben eine abgeschlossene Handlung, eine Geschichte mit einem Anfang und mit einem Ende. Das Leben ist in einem einmaligen Schöpfungsakt entstanden. Gott erschuf die Welt. In 7 Tagen. In der Kultur der australischen Ureinwohner aber, einer Kultur, die vermutlich vor 60'000 Jahren angefangen hat, ist die Schöpfung nicht etwas, das fertig ist.
Die Aborigines haben ein anderes Zeitkonzept als wir Europäer. Also für uns Europäer hat die Zeit einen Anfang und ein Ende und einen linearen Verlauf von A bis Z. Und Aborigines haben kein solches Zeitkonzept. Für Aborigines verläuft die Zeit in Zyklen. Das heißt, es gibt keinen Anfang und es gibt auch kein Ende und es gibt keinen linearen Verlauf.
Also das Missverständnis ist, dass wir Traumzeit eben im Sinne eines europäischen Zeitverständnisses deuten, als eine abgeschlossene Vorzeit. Für Aborigines ist die Urzeit aber noch immer präsent. Sie sind Teil der Regenbogenschlange. Und das Land ist Teil der Regenbogenschlange. Wir sind Teil dieser Welt. Und insofern, als wir es ja sind, ist diese Urzeitwelt, diese Schöpfungswelt eben sehr lebendig.
Ein gutes Beispiel, dass die Traumzeit nicht abgeschlossen ist und dass auch die Mythenbildung nicht abgeschlossen ist, sind die Wanderkulte. Man dachte eine lange Zeit auch, Aborigine-Kulturen entwickeln sich nicht und die Mythen entwickeln sich nicht. Aber sie entwickeln sich. Es gibt Wanderkulte, die davon handeln, welchen negativen Einfluss die Kolonisierung auf Aborigine-Kulturen ausgeübt haben. Und an diesen Wanderkulten sieht man eben, dass es sehr wohl Veränderungen in der Mythen- und in der Ritualbildung gibt und dass diese Schöpfung nicht abgeschlossen ist.
Ein schönes Beispiel dafür, wie sich Mythen verändern, ist das sogenannte Gunabibi-Ritual. Es ist eng verbunden mit Initiationsriten. Gunabibi ist eine gescheide alte Frau. Mit ihren zwei Töchtern, den Wawilak-Schwestern, wandert sie ins südliche Arnhemland ein. Und dort, so erzählt der Schöpfungsmythos, zwingt Gunabibi ihre beiden Töchter zum Beischlaf mit fremden Männern. Gunabibi bringt nachher die Männer um und isst sie auf. Und dann wird auch die Gunabibi umgebracht. Das Ritual wird im Arnhemland zu Nordaustralien noch immer symbolisch vollzogen. Während dem Ritual kommt auch Schwirrholz zum Einsatz.
Dieses Gunabibi-Ritual ist verbunden mit Initiationszeremonien für Männer. Und da zeigt sich sehr deutlich, wie das variieren kann. Weil in einem Teil von Arnhemland hat sie von jungen Männern die Vorhaut entfernt und hat es aber nicht geschafft. Es ist ihr misslungen und die Männer sind gestorben. Das heißt, in diesem Teil von Arnhemland wird keine Vorhaut von den Männern bei der Initiation weggenommen. Aber in einem anderen Teil von Arnhemland ist ihr es gelungen, die Vorhaut zu entfernen, ohne dass die Männer gestorben sind. Und in diesem Teil wird die Vorhaut bei den Initiationen entfernt.
Und noch einmal ein Kulturvergleich zwischen Christentum und der Spiritualität von Aborigines. Kira Ekbal-Azar.
Wenn man es vergleichen will, kann man eigentlich nur Unterschiede feststellen. Denn in der Aboriginal-Religion gibt es keinen Gott oder Götter. Die Ancestral Beings sind mythische Schöpfungswesen, sind mythische Vorfahren, aber keine Götter. Die Traumzeit ist alles andere als Paradies, also Paradies im Sinne von ruhig und Friede und Harmonie und alles rosarot und Stillstand quasi, sondern in der Traumzeit herrscht viel Dramatik, viel Veränderung, viel Bewegung. Die Traumzeitwesen verhalten sich nicht moralisch, sondern im Gegenteil, sie verhalten sich amoralisch. Sie kämpfen, morden, treiben Inzest, alles um zu zeigen, so macht man's nicht. Ein weiterer Unterschied ist, dass es keine Vorstellung von Erleuchtung gibt oder von Propheten, sondern das Wissen haben alle Aborigines gleichermaßen und wird in den verschiedenen Initiationen erlernt. Ein weiterer sehr großer Unterschied ist die Schöpfungsgeschichte selbst. In der Bibel geht man davon aus, dass die Erde aus dem Nichts heraus von Gott erschaffen wurde. Und Aborigines gehen nicht davon aus, dass die Welt aus dem Nichts heraus erschaffen wurde, sondern die Welt war bereits da und alle Substanzen waren da, aber sie waren noch nicht geformt. Und die Schöpfungswesen haben sie geformt.
Die Geschichte von Ungut, der Regenbogenschlange. Vor langer, langer Zeit gab es noch kein Land und keine Lebewesen. Es gab nur das große Salzwasser und Ungut, die Regenbogenschlange, die darin lebte. Ungut besaß einen Bumerang. Eines Tages tauchte Ungut aus dem Salzwasser hervor und warf den Bumerang in einem hohen Bogen über die Wasseroberfläche. Der Bumerang sauste wie ein Blitz über das Salzwasser und an den Stellen, an denen er die Wasseroberfläche berührte, entstand Land. Dann stieg Ungut aus dem Wasser und spazierte über das neu entstandene Land. An manchen Stellen legte Ungut ein paar Eier. Nach kurzer Zeit schlüpften aus den Eiern lauter neue Wesen. Das waren die Wonchinas, die Ahnen der Menschen.
Die Regenbogenschlange kommt eigentlich überall vor. Sie ist die Vorstellung eines Urwesens, das immer schon da war und auch immer da sein wird, das sich in der Trockenzeit in Form einer Schlange in einem Wasserloch versteckt und in der Regenzeit dann eben aufsteigt. Die Regenbogenschlange, dieses mythische Wesen, überspannt den Himmel und bringt die Fruchtbarkeit. Eigentlich kommt alles, was zum Leben und zur Fruchtbarkeit gehört, aus der Regenbogenschlange hervor, angefangen von den Pflanzen bis hin zu den Menschen.
Sie ist eine der Wesen, die auch straft, eine der Wesen, die nicht unproblematisch ist. Also es gibt bestimmte Dinge, wenn ein Starkregen kommt und irgendwo eine Schlucht überschwemmt wird oder jemand zu Tode kommt, dann kann man durchaus sagen, das war die Regenbogenschlange, die nicht einverstanden war, dass das und das gemacht wurde. Und ich glaube sogar, ein Hurricane, der vor vielen Jahren, muss 20, 30 Jahre her sein, Darwin zerstört hat, der wurde von manchen Aborigines auch der Regenbogenschlange zugeschrieben und der Tatsache, dass die Menschen eben nicht mehr in Übereinstimmung mit den überkommenen Vorschriften und Ritualen lebten. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil und die Schwierigkeit ist immer, wenn wir versuchen, sowas zu analysieren, ist es immer schwer, das dann auf irgendeinen Anfang zu projizieren. Weil natürlich jede Generation, gerade bei diesen Dingen, die eigentlich mündlich weitergegeben wird, ihre eigene Relevanz finden muss.
Die Erde war bereits da und die Substanzen waren auch da. Und indem diese Schöpfungswesen über das Land gewandert sind und gewisse Taten vollzogen haben, haben sie das Land geordnet und kreiert, geschaffen. Also haben ihm eine Struktur gegeben. Und so wurde die Landschaft geschaffen. Felsen, Flüsse, Fische wurden verteilt, also auch Tiere wurden geschaffen. Und diese Schöpfungswesen sind entweder tierischer oder menschlicher Natur oder sind Mischwesen. Sie können weiblich oder männlich sein oder beides oder geschlechtsneutral.
Es gab plötzlich das Känguru und das Känguru hat meinetwegen mit dem Dingo gekämpft um irgendwas, um sich in Sicherheit zu bringen, hat einen Pfeil geworfen, aus diesem Pfeil wurde ein Fluss, den es heute noch gibt, und es konnte sich verwandeln, es konnte dies oder jenes tun. Und dann kann es sein, dass es getötet wurde an einem bestimmten Ort, wo seine Kraft in der Erde geblieben ist, wo ein bestimmter Fels oder Felsformation heute davon kündet. Und das Entscheidende ist, dass diese Wesen auf der Erde waren und in ihren Handlungen bestimmte Rituale bestimmt haben. Die Wesen waren in der Erde angelegt und sind sozusagen aus eigener Kraft hervorgekommen. Das ist aber ein Konzept, was es in vielen Südseekulturen gibt, dass am Anfang die Unendlichkeit, das Nichts, sozusagen das große Schweigen oder so war und irgendwann entsteht etwas.
Alles, was ist und lebt, ist eine Tat von Schöpfungswesen. Und zu fast jeder Baumart, über Felsen und Gewässer, Sternen und Tieren, gibt es einen Schöpfungsmythos. Eine Traumzeitgeschichte. Wie die, die der McDonald Chabicha in einer historischen Aufnahme erzählt. Der McDonald Chabicha gehört zum Stamm der Ngalliwurru. Nur noch ein paar hundert Menschen beherrschen den Spruch von diesem nordaustralischen Stamm. Ein Spruch, der am Aussterben ist.
Wenn ich bin ja bunt mal da dann junge Burman. Aber bunt mal jena. Rangolo golo bala magay bunyak bunyinji. Rab. Ojuman.
Zwischen dem Emu, dem Straußenvogel und Brolga, dem Kranich, gab es einen heftigen Kampf. Denn der Emu brachte Brolga mit einem hinterlistigen Trick dazu, alle seine Kinder zu töten. Mit Ausnahme von Zweien. So erklärt sich, dass Brolga bis heute lediglich zwei Eier legt. Brolgar wurde darob so wütend, dass er die Flügel des Emu brach, damit er nicht mehr fliegen kann. Dann machten sich beide auf den Weg und ließen sich in der Nähe des Viktoriaflusses nieder. Der eine am Wasser, der andere in den Bergen. So erklärt diese Traumzeitgeschichte, wie das Wesen dieser beiden Vögel entstanden ist.
Diese Schöpfungswesen sind, nachdem sie die Erde gestaltet haben, irgendwann wieder in die Erde oder in ein Wasserloch oder in den Himmel als Sternenkonstellation wieder reingeschlüpft, sozusagen in die Schöpfung. Und diese Stellen, wo die Schöpfungswesen wieder eingegangen sind in die Erde, das sind die heiligen Plätze der Aborigines.
Die Aborigines glauben, dass die urzeitlichen Schöpfungswesen an diesen heiligen Plätzen sogenannte Seelenkerne verstreut haben. Bei uns würde man vielleicht Geistkinder sagen oder Menschenseelen.
Wir denken ja, wenn wir an Zeugung von Kindern denken, vor allem an die Biologie. Aborigines denken bestimmt auch an die Biologie. Aber was für sie viel wichtiger ist, ist, dass die Kinder auch eine geistige Schöpfung erfahren. Das heißt, die geistige Schöpfung, die zuerst stattfinden muss, die geschieht durch die Wonjinas. Und wenn die geistige Schöpfung eines Kindes getan ist, erst dann kann es sich sozusagen als Körper manifestieren und Mensch werden und in Gestalt treten. Und damit hängt auch zusammen, dass es weniger wichtig ist, wer der Vater ist, also rein biologisch gesehen, sondern es ist viel wichtiger, wer die soziale Elternschaft übernimmt. Wichtig bei der Schöpfung dieses Geistkindes ist nicht nur die Mutter, sondern auch der Vater. Also ich sage es jetzt mal mit einem falschen Begriff, aber der Vater träumt sozusagen von diesem Kind. Und die Mutter, da gibt es verschiedene Variationen. Die eine Variation ist, die Mutter ist an einem Ort, an einem heiligen Ort, in das ein Schöpfungswesen seine Kraft hinterlassen hat. Und wenn sie an diesem Ort vorbeigeht und der Vater das Geistkind bereits empfangen hat, dann kann sie schwanger werden oder wird schwanger. Und eine andere Version ist, dass wenn eine Frau schwanger ist, sie überlegt, wo habe ich in der letzten Zeit, wo bin ich gelaufen? War da vielleicht irgendwie eine Stelle? Und mit diesem Schöpfungswesen ist das Kind dann verbunden.
Und diese biografische Information geht an das später geborene Kind über. Es wird sein Leben lang mit ihm verbunden sein. Beim Totenritual wird diese Information quasi reaktiviert, indem man die Seele an diesen Ort zurückbringen muss.
Das ist dann sein Totem quasi. Also Aborigines haben, es gibt einen sogenannten Individualtotemismus und einen Gruppentotemismus in Australien. Der Individualtotemismus, dass ein Aborigine kann zwischen 10 und 15 Totems haben. Ein Totem kann vererbt sein vom Vater oder der Mutter. Ein Totem ist das Totem, an dem sich die Mutter befunden hat, als sie schwanger wurde. Die anderen Totems werden in den Initiationen vergeben. Und dann ist man sozusagen mit allen, die dieses Totem haben, auch verbunden.
Also es ist ganz faszinierend, dass die Leute wirklich ganz genau sagen, von dem und dem Punkt komme ich oder kommt meine Familie. Jeder Mensch, jeder Aborigine ist also Teil der Traumzeit, trägt ein Stück Traumzeit in sich durch diesen Seelenteil. Aber es ist dann auch die Verbindung mit einem ganz kleinen Stück Land, vielleicht mit einem Stück Fels, mit einem besonders eindrucksvollen Baum, für die sich ein Mensch dann verantwortlich fühlt, wo seine Gesänge hingehen, wo seine Aktionen im Ritual hingehen. Und das ist irgendwo, sagen wir mal, wenn Aborigines darüber sprechen, dann schon sehr auf dem Boden, bodenständig. Da wird nicht viel über Spiritualität gesprochen. Aber wenn man sie dann erlebt, wie sie singen, wie sie das Wasser herbeisingen oder die Kraft aus einem Stein oder so etwas, hat das natürlich sehr viel mit der Spiritualität zu tun.
Seelenteich, Tatort sozusagen von der Schöpfungswesen, sind in der australischen Landschaft keine isolierten Punkte. Für die Aborigines sind alle diese Orte miteinander vernetzt. Berge, Bäume, Wasserlöcher sind miteinander verbunden durch Traumpfade. Diese Traumpfade sind einerseits rein imaginär, andererseits aber auch ganz real und begehbar.
Wir könnten sagen, es gibt eine mythische Landschaft, die über der realen Landschaft liegt. Und die war deswegen traditionell so entscheidend, weil man diesen mythischen Faden dann auch in der Realität gefolgt ist, um das nächste Wasserloch zu finden. Absolut wichtig fürs Überleben in der Wüste, um besondere Nahrungsmittel zu finden, um andere Dinge zur Orientierung zu haben.
Aborigines sagen, dass der Klang des Didgeridoos den Ton der Erde wiedergibt, als sie von den Schöpfungswesen geordnet wurde, also als die Schöpfungszeit stattgefunden hat. Und ein Didgeridoo ist ein von Termiten ausgehöhlter Eukalyptusstamm, von dem dann noch die Rinde entfernt wird und das dann noch bemalt wird und auf das ein Mundstück aufgesetzt wird, das aus Bienenwachs besteht. Es ist nicht das einzigste Instrument der Aborigines, sondern es gibt auch noch sogenannte Music Sticks. Das sind Holzstäbe, die aufeinander geklopft werden, und dann werden auch Bumerange benutzt, um Musik zu machen. Die werden auch aneinander geschlagen. Und natürlich, der Gesang ist sehr, sehr wichtig bei Aborigines.
Eine schöne und bildhafte Zusammenfassung von dem, was mit Traumzeit gemeint ist, liefert der Robert Lawler in seinem Buch «Am Anfang war der Traum».
Der Ablauf der Traumzeitschöpfung gleicht der einfachen Tätigkeit des Brotbackens. Als erstes besteht in einem energiegeladenen Bewusstseinszustand nur ein innerer Wunsch, ein Hunger, ein Bedürfnis nach einem köstlichen Bissen. Der Wunsch kommt vor dem Brot, genau wie der Feuersteintraum im Gestein anwesend ist, bevor der Feuerstein zur Welt kommt. In bewusstem Tun werden dann in der materiellen Welt die Zutaten gesammelt, die denjenigen im Traum entsprechen. Beim Vermischen und Verarbeiten der Zutaten wird der Traum vom Brot gegenständlich. Wird das Brot gegessen, wird der Traum verschlungen. Er wird wieder verinnerlicht und unsichtbar. Der Traum vom Brot ist gleichsam zu einer Erinnerung verdaut worden.
Die Schöpfungsgeschichten und die Rituale, die damit verbunden sind, werden von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. Zum Beispiel in Initiationsriten.
Allgemein haben Initiationsriten drei Phasen. Man sagt in der Ethnologie auch Übergangsriten. Also Übergangsriten finden auch bei uns statt, von der Geburt, der Taufe, Einschulung, Kommunion, Konfirmation, Schulabschluss etc. Und solche Initiationsriten haben die Aborigines auch. Die erste Phase ist die Loslösung von der bisherigen Umwelt. Das heißt, die Jungs, die bis dato bei ihrer Mutter gelebt haben, werden von ihren Müttern weggenommen und werden in Abgeschiedenheit, das ist die zweite Phase, bestimmten Riten unterzogen. Da kann Beschneidung stattfinden oder das Ausschlagen von Zähnen. Da kann es sein, dass man ihnen Narben gibt, die ihren Initiationsgrad anzeigen. In den ersten Initiationen geht es vorwiegend um soziale Unterweisung und in den späteren Initiationen dann um religiöse. Und in der dritten Phase, wenn man dann das Ritual durchlaufen hat, kommt man in einem höheren Status wieder zurück in die Gesellschaft.
Also eigentlich geht es ums lebenslanges Lernen. Für die Mädchen sieht es ein bisschen anders aus, aber die Jungen, für die beginnt dann wirklich der Ernst des Lebens. Und es war traditionell wohl auch eine recht schmerzhafte Geschichte. Also man musste sich als Mann, als charakterfest und so weiter erweisen, wenn man in den Kreis aufgenommen wurde. Und dann lernte man zunächst mal die unmittelbaren Geschichten seines Totems. Das geht über Sprachgrenzen hinweg. Es gibt bestimmte Totems, zu denen man dann gehörte, sozusagen qua Geburt gehört, und in Zentralaustralien bekam man dann einen sogenannten Seelenstein, ein Churunga, und zu jedem Churunga gab es eigentlich einen Gesang, und für diesen Gesang war man dann zuständig. Das heißt, auch im Rahmen der Zeremonien musste man teilnehmen, um das Ganze komplett werden zu lassen. Und es wird dann beschrieben, wie diese Steine gerieben wurden, sozusagen mit der Hand, und dann die Gesänge rezitiert wurden. Das muss also eine ganz eindrucksvolle Geschichte gewesen sein. Das gibt's in dieser Form heute wahrscheinlich nicht mehr, aber es gibt die Initiation noch, das Lernen von grundlegenden Erkenntnissen, von grundlegenden Zusammenhängen. Und es gibt dann eben auch die Auswahl. Nicht jeder darf alles lernen. Die Alten haben offensichtlich immer darauf geachtet, dass die Leute, denen sie das weitergaben, charakterfest, verlässlich und so weiter waren, bereit, die Tradition sozusagen zu verteidigen oder weiterzugeben, zu erhalten. Und in den letzten 20, 30 Jahren hat man mehr und mehr gesehen, dass zum Teil auch Geschichten bewusst an Frauen weitergegeben wurden, an Töchter, weil es wohl eine Phase gegeben hat in der Geschichte der Aborigines, wo die Frauen weniger anfällig für die Lockungen der weiten Welt, Alkohol und so weiter, solche Probleme weniger anfällig waren und sich als in einem bestimmten Alter, wo es eigentlich ums Lernen ging, dann als stabiler erwiesen haben.
Die Geschichte vom Känguru und dem Dingo. Einst wanderten die beiden Freunde Kurabara und Buruk übers Land. Als sie müde wurden, suchten sie einen geeigneten Ort, um auszuruhen. Sie kamen an einen Felsen und beschlossen, sich hier niederzulassen. Nachdem sie gegessen und eine Weile herumgesessen hatten, erkundeten sie den Felsen. In einer Höhle des Felsens fanden sie wunderschöne Malereien an den Wänden. Die Malereien stellten die Tiere und Menschen dar. Kurabara und Buruk bekamen große Lust, auch etwas an die Felswände zu malen, aber sie mussten weiterziehen. So brachen sie wieder auf und setzten ihre Wanderung fort. Nach einigen Tagen kamen sie zu einem anderen Felsen.
Jetzt malen wir aber endlich etwas, schlug Kurabara vor, und er malte ein Bild von Buruk als Dingo an die Felswand. Dann war Buruk an der Reihe. Er malte ein Bild von Kurabara als Känguru. Beide Freunde waren so begeistert von ihren Bildern, dass sie sich auf der Stelle in die gemalten Tiere verwandelten. Von nun an lebte Buruk als Dingo und Kurabara als Känguru. Dingo und Känguru zogen weiter durch die Gegend, bis sie eines Tages in ihre Felsbilder zurückkehrten. In ihnen leben sie heute noch.
Eine ganz wichtige Rolle im Kult um Schöpfungsmythen spielt Kunst. Die Aborigines können sich rühmen, dass sie die älteste Kunsttradition vom ganzen Planeten haben. Die ersten Felsmalereien der australischen Ureinwohner sind mindestens 20'000 bis 35'000 Jahre alt. Neuere Forschungen reden sogar von bis zu 60'000 Jahren. Es gibt Felsmalereien, wo Wesen drin auftauchen, die nicht von Menschen gemalt sind, sondern von Schöpfungswesen selber. So der Glaube.
Die sind quasi in den Felsen hineingegangen, wieder zurück. Und diese Abbildung, die man sieht, das ist quasi ihr Abdruck. Traditionellerweise ist es religiöse Kunst. Und das heißt, mit einem Bild, das sie in Australien von einem Aboriginal erwerben, erwerben sie seine Geschichte, die er mit seinem Land verbindet. Und da muss man unterscheiden zwischen innerem Wissen und äußerem, oder also Wissen, das für alle erzählt wird, und innerem geheimen Wissen, das nur die wissen, das Initiierten vorbehalten ist. Und ein Nicht-Initiierter kann ein Aboriginal-Bild nie so tief verstehen, wie es ein Initiierter verstehen kann. Und der Künstler, der es malt, hat je nach seinem Initiationsgrad und je nachdem, zu welcher Region er gehört, Anrecht auf bestimmte Designs. Und nur die darf er auch malen. Und kein anderer darf diese Designs malen. Körper werden bemalt bei Zeremonien und Ritualen. Und anhand dieses Motivs kann man sagen, welchen sozialen Status die Person hat, wie sie in die Gruppe eingebunden ist. Und die Motive sind vorgegeben. Das heißt, ich kann als Person nicht entscheiden, welches Motiv ich male, sondern je nach Ritual, je nach Zeremonie sind bestimmte Motive vorgegeben.
Ein aborigines Stamm im Arnhemland im Norden von Australien zelebriert ein Totenritual. Die Ethnologin Kira Ekbal-Azar über den Tod.
Wichtig ist, dass in der Traumzeit der Tod überhaupt erst erschaffen wurde. Vorher gab es gar keinen Tod.
Wenn ein Stammesmitglied stirbt, muss der Clan der Seelenkern vom Verstorbenen zum heiligen Ort zurückbringen. An den Ort, wo er damals seine Mutter vom Schöpfungswesen empfangen hat. Dann, wo sie schwanger war. Dingrid Herrmann.
Tod ist ein Moment, in dem ein Teil des Wesens zurückgeht, sozusagen in die Traumzeit. Der Seelenteil, der ursprünglich in einen Körper hineinging, der mit der Traumzeit verbunden ist. Und dieser Seelenteil soll eigentlich jetzt zurückgehen, und dem muss man auch helfen, zurückzugehen. Und da gibt es dann Zeremonien, bei denen früher der Körper bemalt wurde, Gesänge gesungen werden. Und zwar je höher jemand in der Hierarchie des Wissens war, also auch des Geheimwissens, all die Gesänge, die er jemals in seinem Leben gelernt hat, müssen dann aufgeführt werden in einer bestimmten Ordnung. Es kann sehr lange dauern. Und dann hat man den Körper früher irgendwo zurückgelassen, zum Teil auf Bäumen oder so, bis tatsächlich das Fleisch dann verrottet war. Man hat die Knochen zusammengenommen, sie wurden gerötelt, die Schädel manchmal auch in Felsspalten aufbewahrt, aber eigentlich die Knochen dann zunächst in einen Sarg gelegt, der aus Rinde geformt war. Und diese Rinde ersetzte die Haut des Menschen. Die Rinde wurde bemalt. Man hat diesen Sarg noch eine Zeit lang mitgetragen und hat dann erst die Knochen in einen hölzernen Sarg, also eigentlich einen hohlen Stamm von Termiten ausgehöhlt, eingefüllt und ihn sozusagen im Land hinterlassen. Er sollte umfallen, er sollte wieder zu den Knochen des Landes werden.
Und wenn jemand gestorben ist, darf der Name nicht mehr genannt werden, es darf kein Bild mehr betrachtet werden von ihm und es geht sogar so weit, dass der Platz, an dem man zusammen mit ihm gewohnt hat, zerstört wird, was auch heute noch zur Zerstörung von Wohneigentum führt, was bei anderen Australien auf völliges Unverständnis stößt. Also man trennt sich komplett.
Das Wichtigste ist, dass man den Seelenbestandteil, den Seelenkern, an seinen Ursprungsort zurückbringt, dass man diesen Wanderweg begeht. Um diesen Seelenwanderweg freizuhalten, werden heute manchmal sogar Straßen gesperrt. Dabei werden die Fremden, also die Weißen, ferngehalten. Nur der betroffene Clan vollzieht diesen Ritus.
Es heißt, dass der Geist des Toten sich ohne rituelle Begleitung in ein Gespenst oder gar in einen Vampir verwandeln kann. Dieser erscheint den Verwandten des Toten im Schlaf oder greift sie an. Wird ein Todesfall bekannt, so versammeln sich Hunderte von Waralpiri-Männern und Frauen zu einem Trauerritual, bei dem sie gemeinsam weinen und sich in kleinen Gruppen gegenseitig trösten. Bei den Waralpiri und ihren Nachbarn nehmen viele immer wieder Tage- oder wochenlange Reisen auf sich, um bei den Bestattungszeremonien zugegen zu sein. Das traditionelle Gesetz bestrafte jeden, der nicht anwesend war, um den Geist des Toten zu begleiten. Die Frauen bemalen ihr Gesicht, Brust und Arme mit weißer Farbe. Vor Schmerz schlagen sich manche mit der Spitze ihres Grabstockes auf den Kopf. Viele ältere Frauen haben keine Haare mehr auf dem Kopf, wenn sie mehrere Trauerfälle hintereinander erlebt haben. Männer, die von einem Todesfall in der Verwandtschaft betroffen sind, fügen sich überall auf den Schenkeln horizontale Schnitte zu. Der Tod wird als tragisches Ereignis für die Gemeinschaft erlebt. Und manchmal fallen ältere Männer beim Tod eines Sohnes oder Neffen in einen komatösen Zustand. Die Mannschaft des britischen Kapitäns und Entdeckers James Cook erschießt erstmals einen Aborigine und läutet damit den Genozid ein. 1824, in Tasmanien werden die weißen Siedler dazu autorisiert, Aborigines zu erschießen. 1838, im Mayol-Krieg-Massaker im australischen Bundesstaat New South Wales erschießen und verbrennen weiße Siedler 28 Aborigines, wovon die Mehrheit Frauen und Kinder sind. Von 1910 bis 1970 wurden schätzungsweise 100.000 Kinder der australischen Ureinwohner aus ihren Familien gerissen und sollten in staatlichen Heimen, Missionsstationen oder bei Pflegefamilien zu Weißen erzogen werden. Man nennt sie heute die Stolen Generation, die gestohlene Generation. Die älteren Kinder sollten eine Berufsausbildung bekommen. Manche profitierten auch davon. Doch in vielen Fällen nutzte man sie als billige Arbeitskräfte auf Farmen und im Haushalt aus. Erst ab 1972 erhielten die Aborigines die Möglichkeit, legale Schritte gegen diese Praktik zu unternehmen, und noch heute kämpfen viele der Betroffenen für eine Wiedergutmachung.
Schicksal der australischen Ureinwohner gehört zu den schrecklichsten in der Geschichte der Menschheit. Hunderttausende von Aborigines haben die europäischen Kolonialisten in einem eigentlichen Genozid ermordet. Das Land der Ureinwohner hat die Briten zur sogenannten Terra Nullius erklärt.
Also das Terra Nullius-Prinzip haben die Kolonisatoren angewendet auf Australien. Terra Nullius besagt, das Land ist unbewohnt, wüst und leer. Und aufgrund dessen haben die Kolonisatoren sich befugt empfunden, Australien anzueignen. Und die Idee, dass das Land unbewohnt ist, rührt daher, da sie die Aborigines beobachtet haben und festgestellt haben, okay, Aboriginals betreiben keine Viehzucht, keine Landwirtschaft, sind nicht sesshaft, wandern umher, scheinen keinen Bezug zu ihrem Land zu haben, weil sie umherwandern, das Land nicht bearbeiten, bauen auch keine Gebäude oder irgendwas auf das Land. Also hat man gesagt, die kennen sowas wie Landbesitz gar nicht. Und daher können wir uns das Land nehmen. Und aufgrund dieses Prinzips haben sie 1788 Australien annektiert.
Bis 1967 gelten die Aborigines nicht einmal als australische Staatsbürger. Erst 1993 tritt das Gesetz in Kraft, wo den Ureinwohnern damit ihre Landrechte vor Gericht klären können. Ein Gesetz, das sagt, dass das Kolonialisierungsrecht auf das eigene Land nicht ausgelöscht sei. Kira Ekpal Azar über die damalige Grundhaltung der Kolonialisten.
In Europa herrschte lange Zeit evolutionistisches Gedankengut, wie man es nennt. Also, dass man alle Kulturen auf einer Linie eingeordnet hat, auf einer Entwicklungslinie. Und technologische Entwicklungen wurden höher gewertet als soziale Entwicklungen.
Doch man hat schlicht übersehen, dass die Ureinwohner sozial sehr komplex organisiert sind. Mit ihrem Verwandtschaftssystem und ihren Ritual sind sie sogar komplexer entwickelt als die damaligen Europäer. Weil aber die britischen Kolonialisten das Soziale und das Rituelle als weniger wichtig angeschaut haben als technologische Entwicklungen, hat man die Aborigines als das Volk angeschaut, das am wenigsten entwickelt ist, sagt Kira Ekpal Azar.
Aborigines definieren ihren Bezug zum Land nicht über denselben, wie wir das tun. Die Engländer definierten damals Landbesitz als, wenn man sich das Land durch Bearbeitung zu eigen macht. Und Aborigines haben ihren Bezug zum Land, definieren ihn über ihre spirituelle Verbindung. Und indem sie an rituelle Zentren gehen, an Zeremonialplätze, an heilige Orte und dort Zeremonien durchführen, verbinden sie sich mit ihrem Land und mit ihrer mythischen Schöpfungsgeschichte der Dreamtime. Für die Aboriginals bedeutet es einen Kultur- und Identitätsverlust, wenn ein heiliger Platz zerstört wird.
Der Sini Sparrow, selber ein Ureinwohner, lehrt an der Universität von der südaustralischen Hauptstadt Adelaide Aborigines Geschichte. Er sagt:
A traditional Aboriginal belief is that the earth is our mother.
Traditionelle Aborigines glauben, dass die Erde unsere Mutter ist, dass jedes menschliche Wesen, aber auch alle Bäume, alle Pflanzen und die Berge aus der Erde geboren sind. Und weil wir alle von dort kommen, tragen wir eine besondere Verantwortung gegenüber unserer Schöpferin, unserer Mutter.
All trees, all plants emerge from the earth in the same way.
Die Mutter leidet mehr und mehr. Am Beispiel von Uranminen in Südaustralien gibt es riesige Uranvorkommen, erzählt Sidney Sparrow, wie seine Regierung Gesetz geändert hat, so dass der Uranabbau jetzt auch in Aborigines-Schutzgebiet möglich ist.
I don't think there's anything much that Aboriginal people could do.
Ich glaube nicht, dass die Aborigines etwas stoppen können, was für den Staat profitabel ist. Wenn man diese spirituellen Werte zerstört, zerstört man die Menschen. In der Religion der Aborigines gibt es eben keine Tempel und keine Kirchen. Unsere Religion sind Hügel und Berge, Bäume, Flüsse. Wenn diese Landschaften zerstört werden, ist es vergleichsweise so, als ob sie den Vatikan zerstören würden.
Bibir. Oh dear. Oh. Bibir. Rikitka. Komi bibir.
Traumpfade der australischen Ureinwohner. Sie haben den DRS1-Doppelpunkt gehört von Peter Jäcki über die Schöpfungsmythen der Aborigines. Die verschiedenen Zitate dieser Sendung sind aus zwei Büchern, aus «Die Farben der Traumzeit» von Barbara Glotzewski, erschienen im Verlag Freder, King und Thaler, und aus «Didgeridoo und Kangaroo» von Miriam Schulze im Ökotopia Verlag. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite drs1.ch.
Doppelpunkt.
Sie können die Sendung jederzeit nachlesen im Internet, ebenfalls unter drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.